Das schöne Leben ohne Schulden ist nach systemischer Logik eine Illusion.
Genau. Unsere Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass jemand durch Schulden Geld in die Wirtschaft pumpt. Wenn nun Unternehmen, Privathaushalte oder das Ausland nicht mehr bereit sind, im ausreichenden Maße Schulden bei Banken für Investitionen aufzunehmen, muss halt der Staat einspringen.
Das sind Petra Maria Große-Lordemann und Norbert Bernhold von der Akademie Solidarische Ökonomie. Sie sprechen darüber, wie der Staat an Geld kommen kann, um seine hoheitlichen Aufgaben der Daseinsfürsorge zu erfüllen. Denn in der gegenwärtigen Lage fehlt es im deutschen Staat an Geld, wie wir in der zurückliegenden Folge unseres Podcasts festgestellt haben. Und das liegt an verschiedenen Gründen, etwa daran, dass die Menschen durchschnittlich immer älter werden und deshalb die Gesundheitskosten steigen. Und dass die Boomer-Generation in den nächsten Jahren in Rente geht. Und es liegt auch daran, dass die Wirtschaft lahmt und Bund, Länder und Gemeinden auf wichtige Gewerbesteuereinnahmen verzichten müssen. Das ist eine prekäre Lage, denn der Staat muss laut Grundgesetz seine hoheitlichen Aufgaben der Daseinsfürsorge erfüllen. Er ist dem Gemeinwesen verpflichtet. Er muss für Kindergärten, Schulen, die Verkehrsinfrastruktur und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger sorgen, um nur einige seiner Aufgaben zu nennen. Und was kann der Staat in dem Fall tun, in dem die Steuereinnahmen für die Daseinsfürsorge nicht ausreichen? Dann kann er versuchen zu sparen. Oder er nimmt neue Schulden auf. Dabei sind staatliche Schulden allerdings nicht mit privaten Schulden zu verwechseln, wie Petra und Norbert in dieser Folge erläutern. Denn der Staat ist, ganz entgegen der landläufigen Meinung, keine schwäbische Hausfrau. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer Podcast-Reihe über Geld, Wirtschaft und die solidarische Ökonomie. Norbert Christoph, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In den letzten Folgen haben wir darüber gesprochen, dass es in vielen Bereichen unserer Gesellschaft an Geld zu fehlen scheint. Für Kindergärten, für Schulen, für Pflegeeinrichtungen, für Krankenhäuser, für den Umwelt- und Klimaschutz, für den öffentlichen Nahverkehr. Immer wieder hören wir denselben Satz, dafür ist leider kein Geld da. Heute möchten wir deshalb eine ganz einfache Frage stellen. Wie kommt ein Staat eigentlich an mehr Geld? Wenn eine Familie zum Beispiel Geld für ein neues Auto benötigt, dann gibt es dafür verschiedene Möglichkeiten. Die Eltern können mehr arbeiten, die Familie kann lange vorher auf einem Konto ansparen oder in diesem Jahr auf den Urlaub verzichten. Sie kann einen Kredit aufnehmen. Wie ist das beim Staat?
Auf den ersten Blick kann man die Situation des Staates durchaus mit dem einer Familie vergleichen. Allerdings gibt es auch gravierende Unterschiede, wenn man etwas genauer hinschaut. Diese Unterschiede wollen wir uns in diesem Podcast etwas genauer anschauen. Nehmen wir mal an, die Regierung möchte, um die Klimaziele nun doch noch zu erreichen, den Einbau von Wärmepumpen und Solaranlagen bundesweit fördern. Dazu müssen aber dem Wirtschaftsministerium Mittel bereitgestellt werden. In der gegenwärtigen Lage hört hier die Diskussion mit der Begründung auf, dass das durchaus sinnvoll sei, aber hierfür das Geld nun mal nicht da sei. Angesichts der sich immer weiter verschärfenden Klimakrise ist diese Entscheidung natürlich eine Katastrophe. Wir gehen dem Argument des fehlenden Geldes nun etwas genauer nach. Dazu spielen wir die gängigen Argumentationen einmal durch und werden dann auch auf weitere Möglichkeiten aufmerksam machen.
Um das Geld, wie in unserem Beispiel, für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen, kann die Regierung im günstigsten Fall auf bereits vorher gebildete sogenannte Rücklagen zurückgreifen. Vorausschauend hat die Regierung dazu bereits vor einigen Jahren einen Klimafonds gebildet, den sie nun anzapfen kann.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähnliches hat es in der Bundesrepublik aber schon häufiger gegeben. Am bekanntesten ist vielleicht der sogenannte Juliusturm, der nach dem damaligen Finanzminister Julius Fritz Schäfer benannt worden ist. Schäfer hatte im Haushalt 6 Milliarden D-Mark waren das damals ja noch zurückgelegt. Das entsprach damals gut 20% des Bundeshaushaltes. Ist der nun schon seit Jahren sehr angespannten Haushaltslage, scheidet so eine Lösung für die jetzige Zeit natürlich aus.
Da die jetzige Regierung nicht auf Ersparnisse zurückgreifen kann, versucht sie durch Umschichtung im Haushalt Geld für aus ihrer Sicht wichtige Aufgaben zu beschaffen. Da geht es dann allerdings nicht um Klimaschutz, sondern eher um Ausgaben für neue Panzer und Drohnen.
Bei der Frage, wie Umschichtungen im Haushalt vorgenommen werden können, unterscheiden sich die Parteien durchaus. Vor allem aus Kreisen der CDU/CSU fällt der Blick traditionell auf den Haushalt für Arbeit und Soziales. So setzt sich beispielsweise Markus Söder gerade in diesem Sommer wieder dafür ein, das Bürgergeld auf das verfassungsrechtliche Minimum zu kürzen und überhaupt die Bedingungen für den Bezug von Bürgergeld zu verschärfen.
Bei allen Bemühungen um Einsparung und Umschichtung im Bundeshaushalt ist allen Beteiligten klar, dass diese nicht ausreichen werden, die explodierenden Kosten, vor allem im Verteidigungshaushalt, über Klimaschutz redet man schon gar nicht mehr, zu finanzieren.
Die Regierung muss an die großen Instrumente zur Beschaffung zusätzlichen Geldes gehen. Und damit sind wir bei dem Thema Steuern und Staatsverschuldung. Das sind nach dem gegenwärtigen Stand der Dinge die wichtigsten Instrumente zur Finanzierung von Staatsausgaben.
Die Regierung kann theoretisch neue Steuern einführen oder die Steuersätze für bereits bestehende Steuern einfach erhöhen, also beispielsweise die Mehrwertsteuer von 19% auf 21%. Wenn auch das alles nicht reicht, kann der Staat sich bei Banken oder auch bei den Bürgerinnen Geld leihen, sich also verschulden.
Alle Möglichkeiten der Bereitstellung von zusätzlichem Geld für eine staatliche Maßnahme, in unserem Beispiel also Ausgaben für den Klimaschutz, sind umstritten und müssen politisch entschieden werden, da sie ja die Allgemeinheit betreffen. Und damit ist natürlich auch klar, dass man die Finanzierung eines Staatshaushaltes nicht einfach mit der Finanzierung eines neuen Autos für Familie Schulz vergleichen kann.
Steuerdebatte.
Schauen wir zunächst etwas genauer auf die Steuern. Zunächst scheint es ja total plausibel zu sein, wenn der Staat mehr Geld benötigt, besorgt er sich eben das Geld bei den Bürgerinnen über mehr Steuern. Dazu sind die Steuern ja da. Warum wird trotzdem so heftig darüber gestritten?
Naja, niemand zahlt gerne Steuern, denn jede Steuer senkt zunächst mal das Einkommen. Die privaten Haushalte können dann weniger kaufen und die Unternehmen erhalten oder behalten weniger von ihren Gewinnen. Hat eine Familie vorher schon Probleme, das Geld für die Miete aufzubringen, verschärft sich diese Situation natürlich, wenn sie auf all Güter statt 19% nun 21% Mehrwertsteuer zahlen muss.
Genau genommen sind Steuern dann auch nichts weiter als eine Sparmaßnahme, wie wir sie schon im Zusammenhang mit der Verteilung bzw. Umschichtung innerhalb des Staatshaushaltes kennengelernt haben. Nur betrifft die Sparmaßnahme nun nicht einen vergleichsweise kleinen Topf innerhalb des Staatshaushaltes, also zum Beispiel die Sozialausgaben, sondern alle Bürger und Bürgerinnen, die Steuern zahlen müssen. Die Volkswirte beschreiben Steuern deshalb auch gerne als eine Form des Zwangssparens. Steuern schaffen kein zusätzliches neues Geld.
Ja, so ist es. Wenn der Staat höhere Steuern erhebt, wird das vorhandene Geld lediglich an einen anderen Ort verschoben.
Nun ist das Geld in Deutschland ja sehr ungleich verteilt. Es gibt Personen und Unternehmen, die über reichlich Geld verfügen und andere, die kaum über die Runden kommen. Da liegt es doch nahe, dass der Staat die Steuern für diese reichen Menschen erhöht, denen es nicht wehtut. Das hier eingesammelte Geld könnte dann zum Beispiel jenen Menschen zugutekommen, die dringend Wohngeld benötigen, um ihre Wohnung halten zu können.
Tja, eigentlich liegt das wirklich nahe. Die politische Diskussion darüber ist aber schwierig. Denn selbst Menschen mit viel Geld zahlen, von einigen rühmlichen Ausnahmen einmal abgesehen, nicht gerne höhere Steuern. Sie wehren sich vehement gegen eine höhere Steuerbelastung und haben damit aufgrund ihres beträchtlichen Einflusses auf die Politik auch Erfolg. Sie scheuen sich auch nicht, damit zu drohen, ihr Geld ins Ausland zu bringen, sollte der Staat sie mit höheren Steuern belasten.
Schuldendebatte.
Wenn sich die Regierungen mit höheren Steuern keine Freunde machen können, müssen sie halt nach weiteren Möglichkeiten suchen, um sich das notwendige Geld für Klimaschutz, neue Schulen oder Panzer zu beschaffen. In der herkömmlichen Denkweise kommt dann nur noch die Aufnahme von Krediten, also eine höhere Verschuldung, in Frage. Und diese Variante ist ebenfalls umstritten, aber aus der Perspektive einer Regierung sicher das kleinere Übel.
Eine hohe Staatsverschuldung weckt insbesondere hier in Deutschland bei den Bürgerinnen aber auch Ängste.
Tja, weil wir Schulden aus unserem privaten Alltag als eine gravierende und mitunter erdrückende Belastung kennen. Wenn beispielsweise Familie Schulz einen Kredit aufnimmt, weiß sie, dass sie sich damit über viele Jahre verpflichtet, eine monatliche Rate an die Bank zu zahlen. Und kann sie aus irgendwelchen Gründen diese Rate nicht aufbringen, wird es für Familie Schulz sehr unangenehm. Es droht der Besuch des Gerichtsvollziehers mit der anschließenden Pfändung und gegebenenfalls eine Privatinsolvenz. Das klingt alles eher nach Horrorszenario. Ein Staat kann da wesentlich entspannter neue Schulden aufnehmen. Keine Regierung wird je Besuch von einem Gerichtsvollzieher bekommen und auch eine staatliche Insolvenz gibt es nicht.
Dennoch gibt es durchaus ernstzunehmende Einwände gegen eine zu hohe Verschuldung des Staates. Hier nur zwei allerdings gewichtige Argumente. Erster Einwand: Wenn der Staat sich verschuldet, gibt er mehr aus, als er einnimmt. Er lebt also über seine Verhältnisse. Damit verschiebt er seine gegenwärtigen Probleme in die Zukunft. Die kommenden Generationen müssen das dann ausbaden. Zweiter Einwand: Die Schuldentilgung belastet den gegenwärtigen Haushalt. Die Schuldentilgung ist in Deutschland der drittgrößte Haushaltsposten. Das Geld fließt an die großen Gläubigerbanken und steht nicht mehr für den Klimaschutz oder die Verteidigung zur Verfügung.
Die Sache ist nun durchaus vertrackt. Denn trotz der Einwände spricht vieles dafür, dass der Staat sich dennoch verschuldet. Denn ein Staat ist im Gegensatz zu der berühmten schwäbischen Hausfrau dem Gemeinwesen gegenüber verpflichtet. Er hat sogenannte hoheitliche Aufgaben, bei denen er sich nicht wegducken kann.
Ja, diese Auslegung des Grundgesetzes entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Jede Regierung ist also verpflichtet, für ein menschenwürdiges Leben und das Funktionieren einer Gesellschaft zu sorgen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Versorgung mit Trinkwasser, die Energieversorgung, die Abwasserentsorgung, der öffentliche Nah- und Fernverkehr, ein funktionierendes Bildungssystem, die Gesundheitsversorgung, eine öffentlich nutzbare digitale Infrastruktur sowie die innere und äußere Sicherheit. Dafür benötigt die Regierung eben Geld, das sie sich gegebenenfalls auch durch die Aufnahme von Schulden besorgen muss, sofern die Steuereinnahmen nicht reichen.
Daneben hat der Staat, insbesondere in der Tradition des Ökonomen John Maynard Keynes, eine zentrale Rolle bei der Steuerung der Wirtschaft. Nach Keynes hat der Staat mit einer antizyklischen Fiskalpolitik dafür zu sorgen, dass Schwankungen zwischen Boom und Rezession nicht zu stark ausfallen. In einer Hochkonjunktur muss der Staat bremsend eingreifen und sparen, und in einer Rezession muss er die Wirtschaft durch staatliche Aufträge und eigene Investitionen ankurbeln.
Nach diesem Ansatz haben die Regierungen in Deutschland, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre hinein, durchaus erfolgreich ihre Wirtschaftspolitik gestaltet. Heute hat sich wieder eine liberale Wirtschaftspolitik durchgesetzt, indem der Staat die Steuerung der Wirtschaft weitgehend den Märkten überlassen hat. Allerdings zeigt sich auch hier, entgegen der reinen Lehre der liberalen Wirtschaftstheorie, dass der Staat eben doch immer wieder eingreifen und somit auch immer mehr Geld zur Verfügung haben muss.
Was passiert, wenn niemand mehr Schulden aufnehmen möchte?
Norbert, lass uns an dieser Stelle einen Schritt zurückgehen. Wäre es nicht ideal, wenn alle Menschen sparsam leben würden und niemand mehr, weder Privathaushalte, noch Firmen, noch die Staaten, für ihre Aufgaben Schulden machen müssten?
Tja, das denkt man so zunächst. Niemand hätte mehr Schulden und mit Schulden zu kämpfen. Das wäre doch ein traumhaftes Leben. Aber unser heutiges Geldsystem funktioniert nun mal anders. Wir haben das bereits in den früheren Folgen erklärt.
Nahezu alles Geld, das gegenwärtig in Umlauf ist, ist nur deshalb im Umlauf, weil es sich irgendjemand per Kredit von einer Bank geliehen hat. Hieran wird sich nach dem Willen der jetzigen Regierenden auch auf absehbare Zeit nichts ändern. Das heißt also, wenn du oder ich im Supermarkt per EC-Karte für 50 Euro einkaufen, muss sich irgendjemand dafür verschuldet haben. Solange wir mit Geld bezahlen wollen, muss es auch in der gleichen Höhe Schulden bei irgendjemanden in gleicher Höhe geben. Eine Welt ohne Schulden kann es in unserem System daher gar nicht geben. Und wenn obendrein alle ihre Kredite zurückzahlen würden, gäbe es zwar keine Schulden mehr, aber eben dummerweise auch keinen einzigen Cent. So verrückt ist das.
Wir müssen uns also klar machen, wenn Unternehmen XY einen neuen Kredit für eine neue Anlage aufnimmt, dann steigt die Leistungsfähigkeit dieses Unternehmens. Es steigt aber auch die Geldmenge. Und das gilt dann auch umgekehrt. Eine geringere Verschuldung bremst unsere Wirtschaft gleich doppelt. Weniger Geld führt zu geringerer Wirtschaftsleistung. Man mag sich kaum die gesamtwirtschaftlichen Folgen vorstellen.
Wenn weniger Schulden aufgenommen werden, sinkt die Geldmenge. Unternehmen stellen weniger Güter her, investieren weniger und die Privathaushalte kaufen weniger Konsumgüter wie Autos, Reisen, Lebensmittel und so weiter.
Und all das hat zur Folge, dass Arbeitsplätze verloren gehen, die Einkommen sinken und die Sozialausgaben des Staates steigen.
Kurzum, die Wirtschaft taumelt in eine Krise und die Bürgerinnen werden zunehmend unzufrieden. Um damit auf die Anfangsfrage dieses Abschnitts zurückzukommen, das schöne Leben ohne Schulden ist nach systemischer Logik eine Illusion.
Genau. Unsere Wirtschaft ist darauf angewiesen, dass jemand durch Schulden Geld in die Wirtschaft pumpt. Um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, wenn nun Unternehmen, Privathaushalte oder das Ausland nicht mehr bereit sind, im ausreichenden Maße Schulden bei Banken für Investitionen aufzunehmen, muss halt der Staat einspringen.
Er hat nun zwei Möglichkeiten, die Wirtschaft zu beleben. Er kann seine hoheitlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge verstärken. Er kann zum Beispiel die Länder unterstützen, damit sie eine angemessene Grundversorgung der Bürger gewährleisten können. Er kann die Polizei besser ausstatten oder Lehrer besser bezahlen. Dadurch wird sich das Einkommen einiger Bürgerinnen erhöhen, der Konsum wird zunehmen, unter Umständen werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Staat kann aber auch Aufträge an private Unternehmen vergeben, damit diese dann Brücken, Straßen, Schulen oder Panzer bauen. Ihre Auftragsbücher wären wieder voll, sie könnten ihre ganze Kapazität wieder auslasten. Dann würde neben dem Einkommenseffekt auch noch die Güterversorgung der Bürgerinnen verbessert.
In beiden Fällen setzt der Staat durch das Geld, das er in die Wirtschaft leitet, eine Wirkungskette in Gang. Also nochmal, mehr Einkommen bedeutet mehr Konsum bzw. mehr Investition. Das bedeutet wiederum mehr Arbeitsplätze und mehr Arbeitsplätze bedeuten wieder mehr Einkommen. Somit hat sich der Kreis da geschlossen.
Ja, der Staat springt also quasi als Investor dort ein, wo andere Akteure mit Investitionen zögern.
So könnte man das formulieren. Für die jeweilige Regierung ist das natürlich immer eine schwierige Situation. Um die Wirtschaft stabil zu halten und um eine stabile Infrastruktur zu gewährleisten, muss die Regierung irgendwie die finanziellen Mittel beschaffen. reichen die regulären Steuermaßnahmen nicht aus, muss sie irgendwo sparen, die Steuern erhöhen oder die Staatsverschuldung vergrößern. Maßnahmen, die allesamt in der Bevölkerung unbeliebt sind. Alternativ kann die Regierung den Dingen einfach ihren Lauf lassen und auf die Heilungskräfte des Marktes vertrauen. Diesen Ansatz haben die Regierungen in Deutschland seit der Jahrtausendwende, so ungefähr jedenfalls, weitgehend verfolgt. Aus heutiger Sicht ist das allerdings äußerst fraglich, ob sie damit der Wirtschaft und den BürgerInnen einen wirklich guten Dienst erwiesen haben.
Ah, man schaue sich nur die Bahn, die Schulen, die Wohnungssituation, das Gesundheitswesen und überhaupt die öffentliche Infrastruktur an. Hinzu kommt eine nie dagewesene Spaltung der Gesellschaft in wenige extrem Reiche und eine fortlaufend steigende Zahl von Menschen, die von Armut bedroht sind.
Eine verschärfte Situation.
In dem Bemühen, die Verschuldung möglichst gering zu halten, hat der Bundestag ganz im Sinne der wirtschaftsliberalen Theorie im Jahre 2008 die Situation sogar noch verschärft, indem er die Schuldenbremse beschlossen hat.
Demnach darf die Neuverschuldung des Bundes maximal 0,35% des Bruttoinlandsproduktes betragen. Und die Bundesländer dürfen grundsätzlich keine neuen sogenannten strukturellen Schulden aufnehmen.
Angesichts der enormen Herausforderungen kann sich aber in den folgenden Jahren keine Regierung an diese Vorgaben halten. Die Finanzminister gleich welcher Parteien umgehen seitdem mit mancherlei Verschleierung und haushalterischen Tricksereien diese Schuldenbremse. So bezahlen wir unsere Panzer natürlich durch Kredite, bezeichnen diese aber verschönt als Vermögen, als Sondervermögen.
Aber viele Staaten haben doch scheinbar problemlos hohe Staatsschulden.
Aber Moment mal, Norbert. Lass uns noch mal einen kleinen Moment innehalten. Da fällt mir ein, viele Staaten machen doch seit Jahrzehnten hohe Schulden. Und trotzdem scheinen sie nicht bankrott zu gehen.
In der Tat werden Staaten nur äußerst selten zahlungsunfähig. Dazu stehen ihnen viel zu viele Instrumente zur Verfügung, doch noch irgendwie an Geld zu kommen. Und ein sehr wichtiges Instrument sind derzeit sogenannte rollierende Staatsanleihen. Staaten verschulden sich, indem sie Staatsanleihen herausgeben und diese an Banken, Unternehmen und Bürgerinnen verkaufen.
Diese Staatsanleihen werden gerne gekauft und gelten als sichere Papiere, da ein Staat wie beispielsweise Deutschland aufgrund seines hohen BIP mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zahlungsunfähig werden wird.
Seit der Pandemie, als die Regierung weitere Schulden aufnehmen musste, um den Stillstand in der Wirtschaft einigermaßen aufzufangen, hat sich die Praxis eingebürgert, dass die Zentralbanken einen großen Teil dieser Staatsanleihen von den Banken dann halt wieder aufkaufen.
Der Rückkauf der Anleihen durch die Zentralbanken hat den Vorteil, dass die Zinsbelastungen für die Regierung trotz zunehmender Verschuldung nur geringfügig steigen. Zwar müssen die Staatsanleihen, die nun in der Hand der Zentralbank sind, bei Fälligkeit vom Staat zurückgezahlt werden, aber die Zinsen, die der Staat an die Zentralbank zahlt, fließen dann, zumindest teilweise, als Zentralbankgewinn am Ende des Jahres an das Finanzministerium wieder zurück.
Die hohen Schulden des Staates verringern sich dadurch allerdings nicht. Aber der Staat kann sich, technisch gesehen, durch dieses Instrument letztlich endlos finanzieren. Jedenfalls, solange die verschiedenen Akteure mitspielen und sich die Inflation in Grenzen hält.
Nun, das klingt doch so, als müssten Staaten ihre Schulden nie wirklich zurückzahlen.
Naja, also sagen wir, der Staat hat die Möglichkeit, die Tilgung der Schulden jeweils durch neue Staatsanleihen zu verlängern.
Wenn das so ist, Norbert, könnte man doch fragen, warum machen sich Medien und Politik denn überhaupt so viele Sorgen um Staatsschulden?
Weil dieses ewige Verlängern von Schulden zwar Zeit verschaffen kann, das eigentliche Problem aber nicht löst. Denn auch wenn die Schulden technisch immer wieder verlängert werden können, belasten sie den Staatshaushalt. Das Geld, das der Staat zur Schuldentilgung ausgibt, kann er halt nicht für das Schienennetz der Bundesbahn investieren.
Das ist richtig, aber die höheren Schulden dienen ja gleichzeitig dazu, wie wir schon sagten, die volkswirtschaftlichen Leistungen anzukurbeln. Werden die Staatsschulden sinnvoll für Investitionen eingesetzt, steigen mit den höheren Schulden aufgrund von Multiplikatoreffekten sogar überproportional sowohl das BIP als auch die Steuereinnahmen.
So gesehen bringen Staatsschulden große Vorteile für eine Volkswirtschaft. Die Staatsverschuldung steigt zwar in absoluten Zahlen, aber die Staatsschuldenquote, also das Verhältnis von Schulden zum BIP, kann sogar sinken. So stieg in der Regierung von Scholz zwar die absolute Staatsverschuldung von 2,3 auf 2,5 Billionen Euro, die Schuldenquote sank aber von 68 auf 63%.
Allerdings zeigt sich aus unserer Sicht hier auch ein gravierendes Problem einer höheren Staatsverschuldung. Denn die positiven Effekte treten ja ausschließlich dann ein, wenn damit auch das BIP, also die Wirtschaft, wächst. Das bedeutet, durch die immer höhere Verschuldung bringen sich die Volkswirtschaften in einen regelrechten Wachstumszwang.
Dies ist genau das, was wir nicht wollen. Wollen wir ermöglichen, dass alle Menschen ein würdiges Leben auf diesem Planeten führen können, müssen wir unsere Wirtschaft so ausrichten, dass sie nicht weiter wächst und somit die letzten Ressourcen auf diesem Planeten verbraucht.
Und es gibt noch ein weiteres Argument gegen eine allzu leichtfertige Bejahung neuer Staatsschulden. Die Bürgerinnen müssen, wie bereits mehrfach hier ausgeführt, zwar die Lasten der Verschuldung tragen, haben aber so gut wie keinen Einfluss darauf, wofür die jeweilige Regierung diese Schulden verwendet. Die gegenwärtige Regierung lässt zum Beispiel mit diesem Geld hauptsächlich neue Waffen bauen. Darüber können sich zwar die Aktionäre und die Beschäftigten bei Rheinmetall freuen, alle anderen Bürgerinnen profitieren aber nicht von dieser Neuverschuldung, weil mit dem zusätzlichen Geld keine für sie nutzbaren Güter hergestellt werden. Es entstehen keine neuen Wohnungen, keine bessere Gesundheitsversorgung und keine besser ausgestatteten Schulen. Dafür will die Regierung keine neuen Schulden aufnehmen.
Und da setzen sich dann die wirtschaftsliberal orientierten Politikerinnen in der Regierung durch und pochen darauf, dass der Staat sparen müsse. Eine Entscheidung zulasten all derer, die auf staatliche Leistung angewiesen sind oder einfach gerne eine funktionierende Bahn hätten.
Und die Weigerung, sich neu zu verschulden, ist auch ein wenig Showgehabe. Ein Realitätscheck zeigt, dass Regierungen überall auf der Welt, auch wenn sie wirtschaftsliberal orientiert sind, gar nicht darum herumkommen, Schulden aufzunehmen. Das gilt auch für Deutschland. So sind unter der Regierung Merkel die Schulden von 2005 bis 2020 trotz Schuldenbremse von 1,54 Millionen Euro auf 2,32 Billionen Euro gestiegen. Auch unter Christian Lindner als Finanzminister hat sich an diesem Trend nichts geändert.
Damit kommen wir zur Kernfrage unseres Geldsystems. Von wem bekommt die Regierung eigentlich die Kredite, die sie da unbedingt gebraucht?
Die Antwort kennen wir. Die Regierungen müssen sich dieses Geld zu einem überwiegenden Teil von Banken, die als private Unternehmen agieren, leihen. Diese verdienen damit gutes Geld. Und nun kann man in der Tat fragen, ob es nicht irgendwie verquer ist, wenn eine Regierung nur dann neues Geld bekommen kann, wenn eine private Bank bereit ist, ihr dieses Geld zu leihen.
Man darf dabei ja nicht vergessen, dass die Banken das Geld nur zur Verfügung stellen, wenn sie damit auch Rendite erzielen und sicher sein können, dass sie das verliehene Geld mit Zins und Zinseszins zurückbekommen, notfalls durch die rollierende Zentralbank.
Das Gemeinwohl spielt bei der Kreditvergabe an den Staat keine Rolle. Regierungen sind dadurch abhängig von den Renditeerwartungen der kreditausgebenden Bank. In jüngerer Zeit können Länder wie Griechenland ein Lied davon singen, in welche Notlage ganze Staaten durch die Macht der Banken kommen können.
Die Abhängigkeit von den Privatbanken bei der Geldschöpfung treibt einige Ökonomen seit langer Zeit um. Die Ökonomen erinnern daran, dass der Staat grundsätzlich eigentlich ein Geldschöpfungsmonopol hat. Das heißt, er hat die Entscheidungsbefugnis darüber, auf welche Art und Weise und in welcher Menge Geld in den Kreislauf geleitet wird.
Leider ist vor vielen Jahren eine andere politische und ökonomische Werteentscheidung getroffen worden, die auch noch in Gesetz gegossen worden ist. Aber diese Regelungen entsprechen deswegen keineswegs der ökonomischen Vernunft oder sind gar ein unumstößliches Naturgesetz.
Nee, ein Naturgesetz sind sie nicht, auch wenn es oft von den Medien und der Politik unfreiwillig oder bewusst so dargestellt wird. Ein Naturgesetz ist nur, dass unsere Ressourcen, also das vorhandene Arbeitspotenzial und die natürlichen Ressourcen, die begrenzt sind. Trotzdem gehen wir mit diesen Ressourcen absolut verschwenderisch und verantwortungslos um.
Könnte man das bestehende Geldsystem und die Haushaltspolitik nicht unter der neuen Prämisse gestalten, dass jederzeit ausreichend viel Geld geschaffen werden kann, dieses jedoch intelligent im Sinne des Gemeinwohls eingesetzt werden sollte? Ich denke, es würden sich ganz neue gesellschaftliche Debatten daraus ergeben.
Hier setzt zum Beispiel der in den 90er Jahren entwickelte sogenannte Vollgeldansatz oder auch der schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts von Irving Fisher entwickelte sogenannte Chicago-Plan an. Auch die erst in den letzten Jahren in Europa bekannt gewordene Modern Money Theory zeigt hier neue Wege auf.
Das bringt mich noch auf eine weitere Frage. Gibt es irgendeine Kontrolle darüber, ob die jeweilige Regierung das geliehene Geld auch sinnvoll im Sinne des Gemeinwohls einsetzt? Wer prüft, ob das neue Geld sinnvoll, zum Beispiel für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes, die Lebensqualität der Bürger oder die Zukunftsfähigkeit der Gesellschaft ausgegeben wird?
Eigentlich sollte das die Aufgabe des Parlaments sein. Aber leider nimmt das Parlament diese Aufgabe nicht wahr, sondern überlässt diese Entscheidung einem auf Profitmaximierung getrimmten Markt.
Fassen wir zusammen. Klar ist also, der Staat kann seine Einnahmen grundsätzlich auf zwei Wegen erhöhen. Durch höhere Steuern oder durch eine höhere Staatsverschuldung.
Und beide Wege haben ihre Grenzen. Höhere Steuern entziehen privaten Haushalten und Unternehmen Kaufkraft, die dann für Konsum oder Investition fehlt. Eine dauerhaft steigende Staatsverschuldung setzt dagegen häufig voraus, dass auch die Wirtschaftsleistung weiter wächst, damit die Schulden langfristig tragfähig bleiben.
Um uns nicht misszuverstehen, wirtschaftliches Wachstum ist grundsätzlich nichts Negatives. Im Gegenteil, Wachstum gehört zum Leben. Die entscheidende Frage lautet jedoch, welche Art von Wachstum brauchen wir heute?
Bei Menschen ändert das Wachstum nicht einfach irgendwann. Es verändert lediglich seine Richtung. Aus äußerem Wachstum wird inneres Wachstum an Erfahrung, Weisheit, Gelassenheit und Menschlichkeit.
Ähnliches gilt auch für unsere Wirtschaft. In vielen Bereichen haben wir heute bereits einen materiellen Wohlstand erreicht, der den Bedarf der Menschen weitgehend deckt. Niemand wird glücklicher, nur weil jedes Jahr noch mehr Jacken, Schuhe, Smartphones oder Tennisbälle produziert werden. Die eigentliche Herausforderung besteht deshalb nicht mehr darin, immer mehr zu produzieren, sondern immer besser, umweltverträglicher, ressourcenschonender, langlebiger, kreislauforientierter. Mit anderen Worten, unsere Wirtschaft muss beginnen, nach innen zu wachsen.
Doch genau dieses sogenannte qualitative Wachstum wird durch unser heutiges Wirtschafts- und Geldsystem noch zu wenig gefördert. Es belohnt vor allem Mengenwachstum und kurzfristige Renditen. Wenn wir das Gemeinwohl stärker in den Mittelpunkt stellen wollen, werden wir deshalb auch über die Spielregeln unseres Wirtschafts- und Geldsystems neu nachdenken müssen.
Und vor solchen Überlegungen sollten wir weder die Augen noch die Ohren verschließen, denn dieser Wandel wird nicht von allein entstehen. Er beginnt dort, wo Menschen bereit sind, neue Fragen zu stellen und gemeinsam nach besseren Lösungen zu suchen.
Gerade wir Bürgerinnen und Bürger tragen dafür Verantwortung. Als Souverän einer Demokratie sollten wir immer wieder die Vogelperspektive einnehmen und dabei sollte unser Blick nicht nur auf die Herausforderung unserer Zeit gerichtet sein, sondern auch auf die Möglichkeiten, sie gemeinsam neu zu gestalten. Und genau darum wird es in den kommenden Sendungen darum gehen, in der wir genauer aufzeigen werden, wie ein neues und in jeder Hinsicht nachhaltiges Geldsystem aussehen könnte.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Solltet ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, euch wünschen, dass wir spezielle Fachbegriffe zum Thema Staatsverschuldung und ihre heutige Funktionsweise noch näher erklären, dann lasst es uns wissen und schreibt es uns in die Kommentare. Wir bauen eure Fragen rund um die Staatsverschuldung und weitere Themen dann in einen unserer nächsten Podcast-Folgen ein. Ansonsten setzen wir diese Kenntnisse als Vorwissen für die nächste Podcast-Folge voraus. Also scheut euch nicht, etwaige Fragen in die Kommentare auf der Website der Akademie für Solidarische Ökonomie zu stellen. Wer sich generell tiefer mit dem Thema befassen möchte, dem empfehlen wir auch das Buch von Norbert Bernhold, Sozial-ökologischer Umbau, wenn Geld dem Gemeinwohl dient. Es ist im Büchner Verlag erschienen und in jedem Buchgeschäft erhältlich. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war die Folge 27 unserer Podcast-Reihe »Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft«. Heute haben wir uns damit beschäftigt, welche Möglichkeiten der Staat hat, an Geld zu kommen, um seinen Pflichten der Daseinsfürsorge nachzukommen. In den nächsten Folgen soll es darum gehen, wie ein neues und nachhaltiges Geldsystem aussehen könnte. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geldwirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt »Impulse für eine solidarische Gesellschaft« und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autorinnen und Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 28. Podcast-Folge. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Eure Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite. akademie-solidarische-ökonomie.de. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Bleiben Sie solidarisch.